Ja, jetzt geht es übergangslos aus dem Lobpreis mit den Kindern und vielen Instrumenten direkt in die Predigt. Ich hoffe, dass ihr so innerlich da mitkommt und diesen Switch jetzt hinbekommt. Wir haben heute die eine Premiere gehabt, dass wir eben diese Idee, den Lobpreis mit den Kindern, der einmal im Monat in unserer Gemeinde stattfindet, dass wir den nicht mehr oben in den engen Räumen stattfinden lassen, sondern hier unten im großen Gottesdienstraum mit Erwachsenen und Kindern gemeinsam. Das war die Idee, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten nicht jeden Sonntag, aber immer, ich glaube, die Idee war am zweiten Sonntag im Monat, das ist heute, das so zu gestalten. Und das hat heute begonnen quasi und das wird jetzt die nächsten Monate so sein. Ich denke, wir probieren es aus, wie das so läuft, wie das für das KIGO-Team klappt. Denn das KIGO-Team entlastet an der Stelle das Team, was sonst hier Gottesdienstleitungen vorbereitet. Und sie machen es mehr oder weniger zusätzlich zu ihrem eigenen KIGO. Also vielen Dank an dieser Stelle für euren Dienst. Es beginnt aber auch noch etwas Neues, und zwar unsere Predigtreihe. Wir haben die schon an verschiedenen Stellen angekündigt. Ich hatte, ich glaube am Freitag, auch eine Mail rumgeschickt und habe so ein kleines PDF, so eine Übersicht verschickt. Ich habe die hier auch nochmal in Papier ausgedruckt, wer das nachher haben möchte. Wir haben uns ja vorgenommen, wir möchten ein Thema bearbeiten in einer Predigtreihe. Und damit geht's heute los. Wir hatten, um nochmal so die Vorgeschichte zu erzählen für diejenigen, für die das jetzt heute neu ist, wir hatten im Herbst als Gemeindeleitung einen Klausurtag in Reichelsheim und wir haben Gott nach Wegweisung für unsere Gemeinde gefragt. Wir stehen ja jetzt an diesem Punkt, auf den wir schon einige Jahre warten. Der Neubau hat begonnen. Ich glaube, Bernd hat letzten Sonntag hier ein paar Fotos so von der Schlammlandschaft in der Falkonstraße gezeigt. Aber es geht los. Jeden Tag passiert etwas. Und es wird jetzt in einigen Monaten soweit sein, dass wir als Gemeinde aus diesem Hinterhof der Neugasse heraustreten in die Öffentlichkeit, das öffentlich machen auf dem Mehrgelände, dass es unsere Gemeinde, Gottes Gemeinde in Oberramstadt gibt. Und unsere Hoffnung und auch unsere Erwartung ist, dass dies ein wichtiger Schritt in Bezug auf das Wachstum der Gemeinde ist. Aber uns war es immer wichtig, eigentlich seitdem die Planungen für den Neubau begonnen haben, dass neben dem äußeren Bau, dem Gebäude, also der äußeren Hülle, dass der innere Bau, das geistliche Leben und die Beziehungen innerhalb der Gemeinde immer im Blick bleiben und mitwachsen. Und darum haben wir diesen Gedanken bei der Klausur noch einmal bekräftigt. Wir möchten in tragfähigen Beziehungen miteinander Gemeinde Jesu sein. Das Bild dafür ist ein Beziehungsnetz, das aufgespannt ist oder aufgespannt wird und nie in sich abgeschlossen ist. Wir möchten als Gemeinde nie so ein geschlossener Verein sein, in den niemand hineinkommen kann, sondern das Bild des Netzes ist ja auch ein offenes Bild. Man kann immer anknüpfen und alle tragen und werden zugleich getragen. Alle halten und werden gehalten, wenn Beziehungen da sind. Und deshalb die Leitfrage, wie kann das gelingen, dass da tragfähige Beziehungen da sind? Jetzt könnte man anfangen wie in einem Kommunikationsseminar, die 7 Regeln für gelingende Beziehungen. Ich habe das mal in der Suchmaschine eingegeben. Ja, gibt es. Es gibt gute Ratschläge für gelingende Beziehungen, auch gelingende Fernbeziehungen und so weiter. Also viele Ratgeber vorhanden. Aber das ist nicht unser Ansatz. Das würde im Bereich Gemeinde auch gar nicht funktionieren, weil wir es hier mit ganz unterschiedlichen Beziehungen und Beziehungsebenen zu tun haben. Gemeinde basiert auf dem Glauben an Gott. Sie orientiert sich an seinem Wort, das wir in der Bibel finden. Es geht eben nicht nur um zwischenmenschliche Beziehungen, sondern am Anfang steht die Gottesbeziehung. Wir haben daher eine Predigtreihe konzipiert, die heute beginnt und in 8 Predigten aufgegliedert ist. Mit einer Unterbrechung wird sie bis Ende März dauern und von verschiedenen Personen bearbeitet werden. Dazu gehören Menschen aus unserer Gemeinde wie Peter Kroker, Klaus Dieter und ich, aber auch 2 Gastprediger lassen sich auf das Projekt ein. Wir sind gespannt darauf und beten darum, dass Gott uns im gemeinsamen Hören segnet. Und deshalb möchte ich jetzt zum Beginn der Predigtreihe einen Überblick über die geplanten Themen geben. Dann erkennt man hoffentlich den Bogen, den wir spannen wollen. Wir haben gesagt, wir möchten kein Kommunikationsseminar veranstalten, auch wenn das eine sehr gute Sache ist. Aber dazu verweisen wir auf Angebote von Team F oder der OJC in Reichelsheim oder anderen Anbietern. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht werden wir für die Gemeinde das eine oder andere Seminar im Laufe der Zeit auch noch organisieren, so wie für die Mitarbeiter gestern dieser Schulungstag hier. Und zum Beispiel die Gemeindefreizeit im Juni ist so eine Gelegenheit. Dort werden wir, also das ist in Planung, eine Seminareinheit zum Thema Kommunikation, Beziehungen und so weiter einbauen. Also da ist ein Gast eingeladen. Aber in unserer Predigtreihe beginnt das Nachdenken über unsere Beziehungen nicht mit uns und unserer Kommunikation, sondern mit Gott. Sein Wesen und seine Beziehung zu uns ist unsere Basis, die Lebensgrundlage, von der wir ausgehen und die uns prägen soll. Die ersten beiden Predigten tragen daher die Überschrift Gottes Wesen ist Beziehung. Der dreieinige Gott ist Beziehung in sich selbst. Das ist zugegebenermaßen ein komplexes Thema, das wir sicher heute Morgen nicht in der ganzen Breite entfalten können. In der zweiten Predigt wird es dann um seine Beziehung zu den Menschen, genauer um seine Sehnsucht nach uns Menschen gehen. Der nächste Komplex sind 3 Predigten zu unserer Identität, die wir aus der Beziehung zu Gott haben. Geliebte Kinder Gottes, dienende Nachfolger Jesu und Bevollmächtigte in seinem Auftrag. Diese Identität wirkt sich auf unsere Beziehungen in der Gemeinde und das Leben in der Gemeinde aus. Darum geht es dann in den letzten 3 Themen. Und die Gesamtüberschrift dazu ist Berufen zur Gemeinschaft. Es lohnt sich also, immer dabei zu sein. Und ich hoffe, dass wir darüber auch ins Gespräch kommen und die Alltagstauglichkeit gemeinsam erproben. Also steigen wir ein in unser heutiges Thema. 3 und doch 1. Gott ist in sich Beziehung. Das Glaubensbekenntnis des Judentums ist: Höre Israel, der Herr dein Gott ist einer. Das Bekenntnis zu dem einen und einzigen Gott war in der Zeit, in der Jesus als Mensch auf der Erde war und der Apostel Paulus seine Theologie in Briefe fasste, den jüdischen Menschen präsent. Ein Blick in das Neue Testament zeigt, dass der christliche Glaube daran anknüpft und sagt: Wir glauben auch nicht an viele Götter, sondern an den einen wahren Gott. Aber der Glaube an den einen Gott wird etwas anders verstanden als im Judentum, nämlich als Glaube an einen Gott, der sich in dreifacher Weise zeigt. Das Wort Dreieinigkeit findet sich so nicht in der Bibel. Das ist ein Begriff, der erst später entstand. Aber schauen wir einmal in ein paar Bibelstellen und behalten die Frage im Hinterkopf: Wenn Gott einer ist, wer ist dann Jesus und welche Bedeutung hat der Heilige Geist? In Kolosser 1, Vers 15 oder 2. Korinther 4, Vers 4 steht: Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und in Römer 5, Vers 5 heißt es: Christus, der als Gott über alles regiert, preisen wir in alle Ewigkeit. Das Johannesevangelium beginnt mit dem sogenannten Johannesprolog, der in der Lutherübersetzung beginnt mit: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort, griechisch Logos, wird hier gleichgesetzt mit Christus. Und deshalb formuliert eine andere Übersetzung Hoffnung für alle: Am Anfang war das ewige Wort Gottes, Christus. Immer war er bei Gott und ihm in allem gleich. Durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts ist ohne ihn geworden. Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen. Und etwas weiter noch: Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20. Doch wir wissen, dass der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. In den Ohren anderer Religionen, besonders eben für monotheistische Religionen, also solche, die betonen, dass es nur einen Gott gibt, klingen solche Aussagen sehr anstößig. Aber die Christen brachten damals und heute damit ihren Glauben zum Ausdruck, dass ihnen in Jesus Christus nicht nur irgendein himmlisches Wesen, sondern Gott selbst begegnet. Und dass darum Jesu Sendung, insbesondere sein Kreuz und seine Auferstehung, für die ganze Welt Bedeutung hat. Nehmen wir deshalb noch das große Kapitel aus Johannes 14 dazu, wo das Verhältnis Vater, Jesus und Heiliger Geist beschrieben wird. Johannes 14, Vers 9 betont die Einheit des Sohnes mit dem Vater. Jesus sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Und Vers 11: Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Und dann spricht er von der Sendung des Trösters, also des Heiligen Geistes. Vers 16: Dann werde ich den Vater bitten, dass er an meiner Stelle jemanden zu euch senden soll, der euch helfen wird und euch nie verlässt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt schon jetzt bei euch und einmal wird er in euch sein. Und der Apostel Paulus hat in Bezug auf die Bedeutung des Geistes für die christliche Gemeinde klare Worte gefunden. Römer 8, Vers 9. Nun aber ist Gottes Geist in euch und ihr seid nicht länger der Herrschaft eures sündigen Wesens ausgeliefert. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Es gibt im Neuen Testament dann an verschiedenen Stellen sogenannte triadische Formulierungen, wie im Missions- und Taufbefehl. Da heißt es dann: Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, da sind alle drei aufgezählt, aber es ist nicht definiert, in welchem Verhältnis sie stehen. Und das war das, was den Theologen der ersten Jahrhunderte große Gedanken gemacht hat. Ja, ist Jesus jetzt Mensch? Was heißt es, dass er Sohn Gottes ist? Ist er Mensch und Gott oder nur Mensch? Wie soll man das verstehen? Das können wir heute vielleicht nicht mehr so nachvollziehen. Besonders Menschen, die schon gefühlt ihr Leben lang in christlicher Gemeinde sind und damit aufgewachsen sind, sagen: Ja, das ist doch eigentlich ganz klar, das glauben wir halt so. Aber ich denke, wenn wir nochmal wirklich drüber nachdenken, dann stellen wir fest, die Dreieinigkeit Gottes ist ein Geheimnis. Das können wir nur schwer fassen. Und vor allen Dingen, wenn wir gefragt werden, wenn Menschen von uns wissen wollen: Ja, wie soll man das verstehen, einer und doch drei, dann kommen wir schon manchmal so ein bisschen ins Stottern und ins Straucheln. Die Theologen der frühen Christenheit haben einige Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, damit zugebracht, eine Lehre von der Dreieinigkeit Gottes zu entwickeln. Wie beschreibt man etwas, was sich nicht beschreiben lässt, weil es nicht in menschliche Vorstellung passt? Es dauerte bis ins Jahr 325, bis zum Konzil von Nicäa, wo in einem Bekenntnis festgeschrieben wurde, dass Jesus Christus kein Geschöpf Gottes ist, also nicht nur Mensch, sondern selbst Gott. Und das Bekenntnis endete dann mit dem Satz: Wir glauben an den Heiligen Geist. Und daher wurde dann nochmal 50 Jahre dran weiter gestritten und weiter gearbeitet, bis 381 und dort gab es wieder ein Konzil und dann hat man sich auf ein Bekenntnis geeinigt, was heute als das Nicänum bekannt wurde. Und das ist auch in Gesangbüchern abgedruckt. Etwas mehr bekannt ist das apostolische Glaubensbekenntnis, was so in den großen Kirchen auch sonntags gebetet wird, was Konfirmanden im Konfirmandenunterricht auswendig lernen. Ich weiß gar nicht, bei euch im Gemeindeunterricht, guck mal hier rüber, wo ich es noch nicht so lange her, ihr habt euch bestimmt damit beschäftigt, aber ich weiß nicht, ob ihr es, ob das zu unserem Gemeindeunterricht auch gehört, dass man diese Glaubensbekenntnisse auswendig lernt. Ja, das nizänische Glaubensbekenntnis ist eben noch etwas umfangreicher und nicht ganz so bekannt. Aber ich lese es mal vor, weil es eben so diesen Glauben an den dreieinigen Gott und daran, dass ja Vater, Sohn und Heiliger Geist Gott sind, zum Ausdruck bringen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und die eine heilige, christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Das ist ein Glaubensbekenntnis von 381. Und ich glaube, wir können das ja auch unterschreiben und uns darunter stellen und sagen, genau, das ist unser Glaube an den dreieinigen Gott. Besondere Bedeutung hatte nach diesem Konzil noch Augustin. Sein Name ist vielleicht auch manchen bekannt. Der hat 20 Jahre lang Bücher verfasst zu diesem Thema Trinität oder Dreieinigkeit. Und sein Ansatz war, also vieles von dem, was da vorher erarbeitet wurde, war in Griechisch verfasst. Und die Entwicklung war aber weitergegangen. Es war jetzt nötig, das Ganze ins Lateinische zu übersetzen und auch auf Lateinisch, was damals dann eben sozusagen Weltsprache war, klare Begriffe zu finden, die unmissverständlich sind. Und er sagte, es könnte missverständlich sein, wenn man von drei Personen redet, weil der Begriff Persona könnte dem Missverständnis Vorschub leisten, es seien dann doch drei Götter. Und ihm war es dann wichtig zu betonen, die drei sogenannten Personen sind nicht an sich je etwas anderes, sie sind es nur in ihrer Beziehung zueinander oder zur Welt. Während alle absoluten Bestimmungen wie Vollkommenheit, Güte, Allmacht, der Trinität, also der Dreieinigkeit, nur in der Einheit zukommen, bedeutet Relatio, also Beziehung, das innere Leben Gottes sowie sein Verhältnis zur geschaffenen Welt. Und das ist der Punkt, den ich heute Morgen betonen will. Drei und doch eins bedeutet Beziehung innerhalb Gottes. Noch eine Bemerkung zu Augustin. Er hat sein großes Werk über die Dreieinigkeit mit einem Gebet geschlossen, in dem er Gott um Vergebung bittet, falls er etwas nicht der Wahrheit gemäßes gesagt haben sollte. Du Herr Gott, du der eine, du Gott Dreieinigkeit, was immer ich in diesen Büchern von dir her gesagt habe, mögest du auch als dir gehörig gelten lassen. Wenn ich etwas von mir her gesagt habe, dann lass es nicht gelten. und auch so, lass mich dein bleiben. Und ein Autor, Bernhard Lohse, aus dessen Büchern ich diese Information habe, der schreibt dazu, anders als in dieser Ehrfurcht sollte niemand von dem Geheimnis der Dreieinigkeit sprechen. Ein Bild, das diesen Aspekt der Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit für mich sehr deutlich macht, ist das Bild einer Ikone aus dem 15. Jahrhundert. Ich habe das Bild jetzt leider nicht hier und auch im Internet nur in kleiner Auflösung gefunden, sodass es wenig Sinn macht, das hier zu projizieren. Aber ihr könnt das gerne mal suchen, wenn ihr zu Hause seid heute Nachmittag. Das ist die Rubel-Joff-Ikone der heiligen Dreifaltigkeit, so heißt sie. Und ich habe dieses Bild kennengelernt in meiner Ausbildung zur Gemeindediakonin. Und unser Dozent hat uns das gezeigt, als wir eben dieses Thema Dreieinigkeit im Unterricht hatten. Und vielleicht kennt ihr es auch, denn diese Ikone ist sehr, sehr bekannt. Man sieht also drei Gestalten, wie sie auf Ikonen oft gemalt wurden, mit diesem Lichtglanz um den Kopf, so ein Heiligenschein, und den langen fließenden Gewändern. Sie sitzen alle drei um einen Tisch, auf dem eine Schale steht. Das Besondere ist ihre Kopfhaltung und ihre Blickrichtung. Die Gestalt in der Bildmitte neigt den Kopf etwas zur Seite und blickt die Person an, die rechts von ihr sitzt. Diese wiederum blickt zur dritten Person auf der gegenüberliegenden Seite. Die dritte neigt ihren Kopf der ersten zu, sodass der Kreis sich quasi schließt. Aber er ist nicht ganz geschlossen, denn der Blick der dritten Person geht einerseits zu den beiden anderen Personen, andererseits sieht der Betrachter alle drei Gesichter. Und somit sind sie alle dem Betrachter auch zugewandt. Also steht, obwohl sie sozusagen dieser Blick so wie im Kreis geht, steht niemand mit dem Rücken zum Betrachter. Das heißt, wenn wir dieses Bild anschauen, sind wir eingeschlossen in diese Gemeinschaft. Und es ist wie ein immerwährendes Gespräch in dieser Dreierrunde. Jemand hat mal gesagt, wer über die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit meditiert, dessen Gottesbild kommt in Bewegung, vergleichbar dem spannungsvollen Aufbau eines Atoms aus Protonen, Elektronen und Neutronen. Man kann den Vater, der alles geschaffen hat, nicht ohne den Sohn denken, der sich selbst aus Liebe hingibt. Und beide nicht ohne den Geist, der beständig neues Leben hervorbringt. Diese Einheit lässt sich nicht voneinander trennen. Wenn mich jemand fragt, wie erklärst du Dreieinigkeit, dann kann ich darauf vielleicht keine für jeden befriedigende Antwort geben. Es bleibt ein Geheimnis. Aber es macht mich auch dankbar, weil die Beziehung darin schon angelegt ist. Unser Glaube ist kein Glaube an eine starre Gottheit. Ich weiß nicht, welches Bild von Gott, vom dreieinigen Gott, jeder und jede von uns hier hat. Manches ist durch eigene Erfahrungen, vielleicht auch durch Bilder und Geschichten aus der Bibel oder auch aus ganz anderen Quellen gespeist. In der Geschichte Die Hütte, die wir als Film auch hier in der Gemeinde schon gezeigt haben, wird Gott für viele überraschend dargestellt. Also wer das nicht kennt, dort ist sozusagen Gott Vater, Papa ist eine schwarze, etwas korpulente Frau und auch der Heilige Geist ist eine eher asiatisch aussehende Frau und Jesus hat sozusagen menschliche Gestalt und es gibt Anklänge eben an den Zimmermann aus Nazareth. Also sehr, sehr schön, sehr kreativ. Aber manche haben, glaube ich, erstmal gestutzt. Und diese Stutzen, diese Überraschung, das ist, glaube ich, Absicht. Und es hinterfragt unsere selbstverständlichen Annahmen über Gott. Jede der drei Personen in der Geschichte, also in der Hütte, die sozusagen Gott Vater, Jesus und den Heiligen Geist darstellen sollen, hat ihre besonderen Zeiten mit diesem Protagonisten der Story und spricht verschiedene Themen an. Aber es ist eine gemeinsame Zeit der gelebten Beziehung, die das Leben verändert. Und das ist die Einladung, die an uns geht oder die an alle Menschen geht, in diese Beziehung einzutreten. Und dann verändert sich Leben. Und die Basis dafür ist Gott selbst. Gottes Wesen ist der Wertmaßstab unserer Beziehungen. In Beziehung zu ihm zu leben, das ist unsere erste Bestimmung. Wie gesagt, wir werden nächste Woche in der Fortsetzung davon hören, welche Sehnsucht Gott antreibt, in Beziehung mit Menschen zu treten. Aber wenn wir nochmal über sein Wesen nachdenken und diesen Wertmaßstab für unsere Beziehungen. Weil er treu ist, können wir Treue an ihm lernen und selbst leben. Weil er Liebe ist, gießt der Heilige Geist Liebe in unser Herz aus und lässt sie überfließen. Weil er die Wahrheit ist, müssen wir nicht unter Lügen leiden, sondern können Wahrhaftigkeit leben, erleben und weitertragen. Und darum steht die Beschäftigung mit Gott als Beziehungswesen am Anfang unserer Predigtreihe. Alles, was wir an ihm sehen, können wir übertragen auf unsere Beziehungen. An ihm können und sollen wir uns orientieren und sein Wesen soll uns prägen. Nicht so sehr unsere Gewohnheiten, die Lebensregeln, die uns vielleicht unsere Eltern mitgegeben haben. Gott ist so viel größer. Das Geheimnis der Dreieinigkeit führt mich in die Anbetung. Mein Leben reicht nicht aus, um es zu erfassen. Aber die gute Nachricht ist, der dreieinige Gott erfasst uns in seiner Liebe durch die Vergebung und mit dem Geschenk des ewigen Lebens. Und das soll der Ausgangspunkt und die Basis für uns als Gemeinde an diesem Ort sein. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 2. Johannes 1, Vers 3. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Amen.